haben, dann bleibt mir noch ein bisschen Zeit. Ich will heute die Überlegungen zum sogenannten Libertarianismus Robert Nozicks abschließen. Dann, weil ich mich im Bereich einer kritischen Auseinandersetzung mit Rawls ursprünglicher Gerechtigkeitstheorie bewege, eine weitere Art von Einwänden gegen diese Theorie knapp vorstellen, die mit dem Namen Kommunitarismus verbunden ist. Und hier werde ich insbesondere einen Blick werfen auf Michael Walzers alternative Konzeption der Gerechtigkeit und werde dann, mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, ebenfalls einen Blick darauf werfen, wie Rawls selbst unter dem Eindruck vor allem der letztgenannten kommunitaristisch inspirierten Kritik das Selbstverständnis seiner eigenen Theorie verändert hat. Das Ergebnis ist sein zweites Hauptwerk Politischer Liberalismus. Und ich will wenigstens damit einsteigen, dass ich die Grundgedanken nenne. So viel zum Programm. Nur zur Erinnerung, man kann bezweifeln, ob Rawls mit seinem Verfahrensvorschlag eines Schleiers des Nichtwissens, eines Urteils über Gerechtigkeitsprinzipien im Urzustand, unsere sogenannten deontologischen Intuitionen angemessen einfangen kann. Deontologisch sind insbesondere solche Intuitionen, mit denen wir den Grundrechten unvertretbar einzelner Menschen ein vergleichsweise großes Gewicht geben und damit zugleich die Spielräume für konsequenzialistische Kalkulationen beschränken. Und wie der Rawls-Schüler Thomas Pogge gezeigt hat, ich denke auf plausible Art und Weise, würden rationale Nutzenmaximierer hinter einem Schleier des Nichtwissens sehr stark empfängerorientiert urteilen und sie würden deswegen ein weniger starkes Verständnis vom Schutz unserer Grundrechte favorisieren, als wir es in unseren Verfassungsordnungen und ihrer Praxis verankert haben. Man kann nun aus dieser Kritik den radikalen Schluss ziehen, eine Theorie der Gerechtigkeit von vornherein mit nahezu unaufgebbaren Rechtspositionen beginnen zu lassen. Man könnte das eine rechtebasierte oder auch naturrechtliche Gerechtigkeitsauffassung nennen. Und ein besonders radikaler und einflussreicher Vertreter einer solchen naturrechtlichen Gerechtigkeitskonzeption ist der Amerikaner Robert Nozick, der zu seinen Lebenszeiten, er ist mittlerweile ebenso wie Rawls verstorben, Kollege von Rawls an der Harvard University war. Nozick beginnt seine Theorie mit der zunächst einmal schwer zu bestreitenden Aussage, dass Menschen deswegen Rechte haben, weil sie nur ein Leben haben und weil sie eben sich mit ihrem Leben identifizieren und es möglichst erfolgreich wollen führen können. Er erläutert das dann weiter, wie ich angedeutet habe, im Lichte von Immanuel Kants Grundsatz, dass man jeden Menschen immer auch als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchen soll. Ich hatte nun gesagt, dass meiner Interpretation zufolge diese Fassung des kategorischen Imperativs von Kant allerdings sehr vieles offen lässt, insbesondere auch offen lässt, inwieweit wir vernünftigerweise einem umverteilenden Sozialstaat zustimmen sollten. Nozick will aber zeigen, dass eine rechtebasierte naturrechtliche Theorie zu einem starken Verständnis von Privateigentum führt, das einen umverteilenden Wohlfahrtsstaat ausschließt. Und das kann er mit Hilfe von Kants praktischem Imperativ, jeden Menschen immer als Zweck und niemals bloß als Mittel zu gebrauchen, meines Erachtens nicht zeigen. Was Nozick stattdessen macht, ist, dass er Kants Imperativ im Lichte der Eigentumstheorie des frühen Liberalen John Locke liest. Und von Locke übernimmt er nun insbesondere die Idee, dass jeder Mensch Eigentümer oder Besitzer seiner selbst ist. Jeder gehört sich selbst. Das war die kritische Pointe von Lockes Theorie, die sich seinerzeit natürlich gerichtet hat gegen persönliche Formen von Abhängigkeit und Beherrschung. Also etwa Hörigkeit, Leibeigenschaft und natürlich erst recht Sklaverei. Aber Nozick wendet diesen Gedanken nicht zuletzt auch gegen Rawls, der ja etwa der Ansicht war, dass wir die Verteilung der natürlichen Talente der Menschen als eine als ein Guthaben der ganzen Gesellschaft verstehen sollten. Diese Idee, dass die Verteilung unserer natürlichen Talente oder Vorzüge der Gesellschaft als Ganzer zum Vorteil gereichen soll, spielt eine wichtige Rolle in Rawls Rechtfertigung des Differenzprinzips, gegen das sich Nozick wendet. Und Nozick sagt, diese Rechtfertigung treibt eine Art Keil in unser Selbstverständnis hinein. Uns wird zugemutet, dass wir wesentliche Aspekte unserer Selbst betrachten, als würden sie nicht uns, sondern allen gehören. Gut, und Nozick will nun stattdessen eine Theorie der Gerechtigkeit darlegen, die radikal ernst macht damit, dass jeder Mensch sich selbst gehört. Das ist der Anspruch. Und er behauptet nun, dass wenn wir die Idee, dass jeder sich selbst gehört, im amerikanischen Englisch Self-Ownership, ernst nehmen, wir dann zu einer radikal historischen Auffassung von Gerechtigkeit gelangen. Und Nozick unterscheidet zwischen radikal historischen Auffassungen von Gerechtigkeit und solchen, die irgendwie bezogen sind auf Zielzustände oder auf Muster der Verteilung, Pattern Theories. Und er sagt, Rawls Differenzprinzip ist eine solche Pattern Theory. Sie zeichnet eben Zustände nach Maßgabe von Grundsätzen wie dem Differenzprinzip als gerecht aus. Und Nozick meint dagegen, ob ein Zustand gerecht ist, ist einzig und allein eine Frage seines Zustandekommens. Und dabei spielt auch keine Rolle, ob zum Beispiel beim Zustandekommen eines bestimmten Zustandes die Ansprüche der Schlechtestgestellten besonders gewahrt geblieben oder ob etwa ein Verdienst- oder Leistungsgrundsatz zur Anwendung kam oder so etwas in dieser Art. Nozicks Grundsätze der Gerechtigkeit sind eigentlich nur drei. Erstens, ein Grundsatz gerechter ursprünglicher Aneignung. Man muss Eigentum ursprünglich gerecht erworben haben, damit es irgendwie in gerechtem Besitz von jemandem sein kann. Zweitens, ein Grundsatz gerechter Übertragung. Wer immer zu Recht über Eigentum verfügt, darf es nach seinem eigenen Wollen weitergeben, etwa indem er es verschenkt oder verkauft oder vererbt. Da unterliegt man als rechtmäßiger Besitzer von Sachen keinerlei Einschränkungen. Und drittens ein Grundsatz der korrektiven, der wiedergutmachenden oder Gerechtigkeit, der nur genau dann greift, wenn gegen Grundsatz 1 oder auch Grundsatz 2 verstoßen wurde. Nun hatte ich etwas näher betrachtet Nozicks Vorstellung von gerechter Aneignung, denn es ist klar, dass die Gerechtigkeit der Aneignung die Conditio sine qua non alles Weiteren ist. Nur Eigentum, das ursprünglich gerecht erworben wurde, kann auch gerecht weitergegeben werden. Andernfalls greift eben der dritte Grundsatz der korrektiven Gerechtigkeit. Hier hat Nozick nun ein Problem, das Problem nämlich, dass die Tatsache, dass ein Mensch sich selbst gehört, noch keine Implikationen zu haben scheint dafür, was ihm außerdem gehört. Denn um äußere Güter besitzen zu können, muss ich etwas in Besitz nehmen, zu dem etwas gehört, was nichts mit menschlicher Leistung oder mit Entfaltung meiner eigenen Kräfte zu tun hat. Insbesondere gehört dazu, dass wir uns natürliche Ressourcen aneignen können. Und natürliche Ressourcen sind in ihrem Ursprung etwas, das nicht das Ergebnis menschlicher Arbeit ist, sondern eine Voraussetzung menschlicher Arbeit bildet. Das also ist ein Grundproblem. Wenn ich eine Theorie der Self-Ownership habe, jeder Mensch gehört sich selbst, scheint dann noch eine Kluft zu bestehen zu der Frage, ob mir außerdem etwas gehört. Denn dazu würde gehören, dass ich ein Recht auch auf Naturgüter habe, die ursprünglich weder ich noch irgendein anderer Mensch geschaffen hat. Nozick meint, die Aneignung natürlicher Güter ist genau dann gerechtfertigt, wenn durch sie kein anderer schlechter gestellt wird, als er in einem Zustand allgemeiner Besitzlosigkeit war oder gewesen wäre. Das ist eine sehr minimale Interpretation. Die Schlechterstellung stellt sich Nozick etwa so vor, dass jemand beispielsweise sich das einzige Wasserloch in einem Umkreis von 100 Meilen unter den Nagel reißt, mit der Folge, dass alle anderen Menschen dann, weil er dieses Wasserloch ausschließlich für sich selbst ausbeutet, verdursten müssen. Das, sagt Nozick, wäre mit dem Grundsatz, niemanden zu schädigen, unvereinbar. Wenn nun aber beispielsweise wir eine kapitalistische Aufteilung des Grund und Bodens, also eines natürlichen Monopolguts bekommen, die zur Folge hat, dass vormals freischweifende Nomaden gezwungen sind, sich etwa als Lohnarbeiter bei den Grundbesitzern zu verdingen, dann ist das mit Nozicks Grundsatz der Nichtschädigung, er nennt das den Lockschen Vorbehalt, das Lockschen Proviso, dann ist das mit diesem Vorbehalt vereinbar, gegeben, dass, also jetzt vergröber ich etwas, aber das ist im Kern der Gedanke, durch die Möglichkeit, sich als Lohnarbeiter zu verdingen, der Komfort und die Sicherheit und der Lebensstandard der Menschen angehoben wird, verglichen mit dem Ausgangszustand allgemeiner Besitzlosigkeit. Das ist eine sehr klassische, im Kern bereits so ähnlich bei Locke zu findende Rechtfertigung des Übergangs zu einer kapitalistischen Markt- und Geldwirtschaft, und im Grunde stellt sich Nozick das so, immer noch so ähnlich vor. Was ich jetzt nur kritisch anmerken möchte zu diesem Gedanken, dass die ursprüngliche Aneignung von besitzlosem Gut, die Übernahme in privates Eigentum dann gerechtfertigt ist, weil alle anderen dadurch nicht schlechter gestellt werden, ist, dass Nozick damit ziemlich willkürlich mögliche alternative Deutungen des ursprünglichen Zustandes vor dem Privateigentum unterschlägt. Und das ist sozusagen zum Ansatzpunkt einer immanenten Kritik im libertarianischen Lager geworden. Und diese immanente Kritik hat zur Aufspaltung des Libertarianismus in einen sozusagen rechten und einen linken Flügel geführt. Und sehr grob gesprochen ist der Unterschied der, dass der linke Flügel der Libertarianer, also diejenigen, die von Nozicks Rechtfertigung eines reinen, marktermöglichenden Kapitalismus mit einem minimalen Staat abweichen, dass die linken Libertarianer davon überzeugt sind, wir sollten uns den ursprünglichen Zustand der Welt als einen Zustand gemeinsamen Besitzes vorstellen und nicht als einen Zustand allgemeiner Besitzlosigkeit. Und das hat nun je nach Konzeption unterschiedliche normative Konsequenzen. Es kann zum Beispiel, ich will jetzt nicht in die Details gehen, die Konsequenz haben, dass man sagt, wenn die Erde ursprünglich Gemeinbesitz aller Menschen war, nicht Eigentum, aber Besitz, gemeinsamer Besitz, eine Art natürliche Allmende, dann schulden diejenigen, die privates Eigentum aus dieser Allmende herausschneiden wollen, allen anderen eine starke unparteiische Rechtfertigung. Und das kann dann, je nachdem, was man im Einzelnen für eine Gerechtigkeitsauffassung vertritt, zum Beispiel heißen, dass man privates Eigentum nur dann erwerben kann, wenn man etwa mit den Erträgen des Bodens, den man dadurch bearbeiten kann, auch dafür sorgt, dass kein Dritter beispielsweise im Elend verkommen muss, verhungern, verdursten, erfrieren muss oder so etwas. Oder noch etwas stärker, man könnte der Ansicht sein, die Aneignung privaten Eigentums ist nur unter der einschränkenden Bedingung zulässig, dass die Zugangschancen zu privatem Eigentum für alle gleich sind. Man müsste dann zum Beispiel Land, wenn mehrere einen Anspruch darauf erheben, verlosen oder durch irgendein faires Verfahren verteilen. Oder man könnte drittens der Auffassung sein, dass die Aneignung privaten Eigentums einem Optimierungsgebot untersteht, also nur dann zulässig ist, wenn diejenigen, die das Eigentum erwerben, es in einer besonders produktiven und für die Allgemeinheit nützlichen Weise bewirtschaften. Dann würde man also das Land den Produktivsten geben und nicht dem ersten Besten, der sagt, das ist mein, so wie es im Grunde genommen bei Nozick vorgesehen ist. Und so könnte man weitergehen. Man könnte auf diese Weise auch beispielsweise eine alternative Rechtfertigung des Differenzprinzips entwickeln, indem man einfach sagt, Die Verwandlung eines ursprünglichen Gemeinbesitzes der Menschheit in privates Eigentum ist nur unter der einen Bedingung zulässig, dass die Schlechtestgestellten in der neuen Ordnung so gut dastehen wie möglich. Und das ist bekanntlich das Differenzprinzip, nur dass man es jetzt in Einklang mit der Idee der Self-Ownership begründet hätte und nicht wie Rawls mit der Idee eines gesellschaftlichen Guthabens der Verteilung natürlicher Vorzüge der Menschen. Wie immer man das im Einzelnen sieht, der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht, dass die Idee der Self-Ownership unterdeterminiert lässt, unterbestimmt lässt, wie genau wir uns die Überbrückung des Selbstverhältnisses, der Kluft zwischen dem Selbstbesitz der Menschen und dem Besitz äußerer Güter vorzustellen haben. Und je nachdem, wie wir uns diese Überbrückung der Kluft zwischen Self-Ownership und Ownership an externen Gütern vorstellen, kommen wir eben zu ganz unterschiedlichen Vorstellungen von verteilender Gerechtigkeit, von Nozicks Idee, dass letztlich nur negative Freiheitsrechte gleich verteilt sein müssen, bis hin zu sehr viel egalitäreren Auffassungen. Also um nur Namen zu nennen, einen solchen linken Weg des Libertarianismus hat international etwa Hillel Steiner, ein britischer Philosoph, beschritten. In Deutschland vertritt eine ähnliche Konzeption der in Hamburg gelehrt habende Philosoph Ulrich Steinfort. Das sind sogenannte linke Libertarianer. Gut, so viel zu diesem Punkt. Ich will jetzt noch einen letzten Gedanken Nozicks kurz vorstellen und kritisch diskutieren. Und zwar ist das der Gedanke, dass gegen einen umverteilenden Wohlfahrtsstaat und gegen sogenannte Patterned Conceptions of Justice sprechen soll, dass wir sie nur um den Preis haben können, dass immer wieder willkürlich in eine jeweils wohletablierte Eigentumsordnung eingegriffen wird. Nozick hat, so hatte ich in der letzten Vorlesung vorwegnehmend gesagt, im Grunde zwei Argumente gegen den Wohlfahrtsstaat. Das erste Argument ist das auf Self-Ownership gegründete und von dem hatte ich eben zu zeigen versucht, dass es nicht hinreicht, um einen umverteilenden Staat auszuschließen. Jetzt kommt noch kurz das zweite Argument und das verbindet sich mit dem wohl bekanntesten Beispiel aus Nozicks Hauptwerk Anarchy, State, Utopia, dem sogenannten Will-Chamberlain-Beispiel. Das Beispiel soll zeigen, dass ein umverteilender Staat nicht umhin kann, in Besitzstände der Menschen einzugreifen, die augenscheinlich gerecht zustande gekommen sind, sodass also der Preis für die Aufrechterhaltung bestimmter mustergerechter Verteilung, zum Beispiel des Differenzprinzips, eine Verletzung von Eigentumsansprüchen ist. Und wiederum will Nozick jetzt aber auf einem eher intuitiven Weg zeigen, dass eine solche Verletzung vorliegen würde. Und hier ist ein Beispiel. Die Figur, die er hier erwähnt, ist Ihnen wahrscheinlich nicht mehr bekannt. Das ist ein mittlerweile verstorbener Basketball-Crack der 70er Jahre, Will Chamberlain. Sie können sich stattdessen auch von mir aus Michael Schumacher vorstellen. Oder wen Sie wollen. Ja. Irgendeinen Sportcrack. Und Nozick sagt Folgendes. Stellen wir uns mal for the sake of argument vor, Rawls hätte recht und wir sollten die ökonomischen Güter im Sinne des Differenzprinzips verteilen. Nun haben wir einen Verteilungszustand zum Zeitpunkt T1. Voraussetzungsgemäß ist zu T1 der ökonomische Besitz, also Eigentum und Vermögen nach Maßgabe des Differenzprinzips verteilt und voraussetzungsgemäß ist dies die gerechte Verteilung. Nun erfahren die Leute, dass irgendwo Michael Schumacher seine Runden dreht. Und es gibt genügend Leute, warum auch immer, die bereit sind, eine gewisse Summe Geld zu bezahlen, um Michael Schumacher dabei zuzuschauen, wie er seine Runden dreht. Niemand wird mit der Pistole dazu gezwungen, zum Nürburgring, nach Monaco, Monte Carlo oder wo auch immer hin zu pilgern. Die Leute tun das freiwillig. Und jeder setzt ein bisschen von dem Geld ein, das ihm voraussetzungsgemäß gehört, weil es ja ursprünglich im Sinne des Differenzprinzips verteilt war. Also auch die Schlechtestgestellten haben einen gewissen Anteil Motorsportfans und zahlen also alle ihren Obolus. So, das Ergebnis ist, Michael Schumacher wird immer reicher. Die neue Verteilung ökonomischer Güter, also von Eigentum und Vermögen zu irgendeinem Zeitpunkt T2, weicht von der zum Zeitpunkt T1 ab. Wenn zu T1 das Differenzprinzip gegolten hat, dann gilt zu T2 nicht mehr das Differenzprinzip, weil die Bereicherung von Michael Schumacher nicht unter der einschränkenden Bedingung steht, dass dadurch die Schlechtestgestellten besser gestellt werden. Die Bereicherung Michael Schumachers ist einfach eine Konsequenz der vielen untereinander nicht abgestimmten Transaktionen, die auf eine gänzlich freiwillige, ungezwungene und also augenscheinlich faire Art und Weise zustande gekommen sind. So, also sagt Nozick, wenn wir gegen so einen Vorgang vorgehen wollen, dann müssen wir im Grunde genommen das ökonomische Eigentum der Menschen in einer sehr restriktiven und für den Einzelnen im Voraus gar nicht genau absehbaren Weise einen Besteuerungsvorbehalt unterwerfen. Wir müssen dann gewissermaßen dem Einzelnen sagen, du darfst dein Eigentum nur genau so lange behalten, wie der Besitz nicht im Widerspruch gerät zum Differenzprinzip. Dann nämlich müssen wir umverteilen. Und jetzt ist also das intuitive Argument Nozicks einfach, dass der Preis für die Wahrung eines bestimmten Verteilungsmusters oder einer bestimmten Patterned Conception of Justice ein Staat ist, der immer wieder willkürlich ins Eigentum der Individuen eingreift. Was ist von diesem Argument zu halten? Ich referiere jetzt die Erwiderung, wie sie etwa Will Kümlicker in seiner extrem lesenswerten Einführung in die politische Philosophie der Gegenwart gegeben hat. Das ganze Kapitel über Libertarianismus ist sehr lesenswert. Und Kümlikers Argument gegen Nozicks Wilt Chamberlain-Beispiel oder Michael Schumacher-Beispiel ist folgendes. Nozick tut so, als könnte man ein Gerechtigkeitsprinzip wie das Differenzprinzip kombinieren mit einer absoluten Vorstellung von Eigentumsrechten. Nozicks Vorstellung von Eigentumsrecht ist ja eine naturrechtliche. Jeder hat, wenn er denn ein Eigentum an etwas hält, ein unbeschränktes Recht, damit zu machen, was er will, solange er nicht das gleiche Recht irgendeines anderen verletzt. Nun ist es aber schräg, wenn man Rawls die Konzession macht, dass irgendwann mal das Differenzprinzip als das gerechte Verteilungsprinzip gelten soll und dann aber darauf dieses absolute naturrechtliche Verständnis von Eigentum anwendet. Denn das Differenzprinzip bei Rawls ist Bestandteil einer ganz anderen Gesamtkonzeption von Gerechtigkeit. Und damit ergibt sich ein anderes Verständnis davon, was es heißt, Eigentumsrechte zu haben. Rawls selbst hat in seiner Erwiderung auf diese Einwände eine Unterscheidung deutlich gemacht, nämlich zwischen dem, was er die Hintergrundgerechtigkeit in einer Gesellschaft nennt und dem, was er die Regelung einzelner Transaktionen in einer solchen Gesellschaft und auf einem solchen Hintergrund nennt. Nozick hat natürlich vor Augen, dass die einzelnen Transaktionen in einer für den Einzelnen willkürlichen Weise immer wieder durch staatliche Eingriffe unterbrochen werden. Rawls sagt, in seinem Verständnis kann jeder über sein Eigentum frei verfügen, solange er damit den Hintergrund eines gerechten gesellschaftlichen Institutionengefüges nicht untergräbt. Solange der Hintergrund gerecht bleibt, aber auch nur so lange, ist freie Verfügung über Eigentum und damit eine Art und Weise der Weitergabe des Eigentums, für die niemand einem anderen Rechenschaft schuldet, vollkommen unproblematisch. Der entscheidende Gedanke ist, um es jetzt einfach auszudrücken, dass für Rawls privates Eigentum wesentlich ein Mittel zum Zweck der Gerechtigkeitsverwirklichung ist. Jedenfalls gilt das für solches private Eigentum, das über das persönliche Eigentum hinausgeht, das jeder braucht, um sich überhaupt in der Welt irgendwie zu verwirklichen. Jeder braucht ein gewisses persönliches Eigentum an Kleidung, an Behausung, an was auch immer, um eigene Entscheidungen in der Welt zu treffen und eigene Spuren in der Welt zu hinterlassen. Aber das darüber hinausgehende Eigentum, etwa das private Eigentum an Produktionsmitteln, steht Rawls zufolge unter der einschränkenden Bedingung, dass es sich als ein Mittel zur Verwirklichung der Gerechtigkeit bewährt. Und dann ist die Ausgestaltung einer Eigentumsordnung selber eine abhängige Variable der jeweils am besten begründeten Gerechtigkeitskonzeption. Sie können sich das ein bisschen veranschaulichen, etwa an, ich glaube, es ist Artikel 14 des Grundgesetzes, in dem es ja heißt, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das ist eine Eigentumsvorstellung, die sicherlich mit Rawls Grundgedanken, dass das Eigentum in Einklang mit einer Hintergrundgerechtigkeit zu gebrauchen ist, in Einklang steht. Und man würde natürlich auf einem deutschen Traditionshintergrund wahrscheinlich geneigt sein zu sagen, gut, das Grundgesetz sieht damit ein Recht auf Eigentum vor, es spezifiziert aber, was mit diesem Recht gemeint ist, durch den Vorbehalt der Gemeinwohlverträglichkeit. Man kann natürlich begrifflich sagen, ein Recht, ein Anspruchsrecht auf Eigentum ist nur genau dann gegeben, wenn es absolut gilt. Und das ist in der Tat die naturrechtliche Eigentumsauffassung Nozicks. Aber es ist so, das ist natürlich jetzt, wenn es kein Streit um Worte sein soll, wiederum eine Frage, die zurückverweist auf die zugrunde liegende Frage nach der insgesamt überzeugendsten Gerechtigkeitskonzeption. Also, Rawls Antwort auf das Will Chamberlain-Michael Schumacher-Beispiel wäre folgendes. Michael Schumacher muss sich gefallen lassen, dass er zum Beispiel nach Maßgabe eines progressiven Steuersystems besteuert wird. Er kennt von vornherein sozusagen die Geschäftsbedingungen, unter denen er Eigentum erwerben darf. Und er darf streng genommen nur das als sein Eigentum betrachten, was ihm nach Steuern zusteht. Die Vorstellung ist also nicht die, dass erst Michael Schumacher legitimerweise Eigentum anhäuft und dann der Staat kommt und es umverteilt. Die Vorstellung ist, dass Michael Schumacher von vornherein nur genau das legitimerweise als sein Eigentum betrachten darf, was ihm insgesamt nach Maßgabe der gesetzlich geordneten Institutionenordnung zukommt. Also wir sind hier bei der Frage, wie ein Eigentumsrecht sich einfügt in eine insgesamt überzeugende Konzeption der Gerechtigkeit. Also das ist der Punkt hier, den man zu Nozicks zweitem Argument, dem eher intuitiven Argument mit Hilfe des Will Chamberlain-Beispiels machen kann. Okay, so viel zum Libertarianismus. Ja, wenn Sie dazu Fragen, Kommentare haben. Ja, ich meine, man kann natürlich wieder zugeben, was ich in der Antwort auf eine andere Frage vor 2 Wochen auch schon gemacht habe, dass es große Schwierigkeiten gibt, das Differenzprinzip zu operationalisieren. Also es ist sehr schwer, es sozusagen überhaupt erst einmal kognitiv festzulegen, also zu sagen, wann erkennen wir denn, dass es gilt und wann nicht, woran erkennen wir das? Und es ist auch sehr schwer, sich die institutionellen Rahmenbedingungen seines Funktionierens vorzustellen, obwohl Rawls hier einige sehr allgemeine Vorschläge macht. Das mal eingeräumt, kann man aber natürlich trotzdem sich vorstellen, dass beispielsweise die Beobachtung, dass eine bestimmte Ausgestaltung unserer Wirtschaftsordnung zu gerechtigkeitswidrigen Verteilungsergebnissen führt, den Gesetzgeber zu einer Korrektur auf meinetwegen einfach gesetzlicher Ebene veranlasst. Also für Rawls Vorstellung ist, die Verteilungsregeln für ökonomische Grundgüter, die insgesamt im Sinne des Differenzprinzips ausfallen, werden auf einfach gesetzliche Weise konkretisiert. Und nun würde man also einfach sagen, gut, wir verändern zum Beispiel die Steuerprogression oder so etwas. Ja, also jetzt mal völlig abgesehen von der Frage, ob das funktioniert, wenn die Leute sich auch in der Schweiz niederlassen können oder was auch immer, ist das die Grundvorstellung. Sodass dann also einfach sozusagen die Grundregeln des Gebrauchs von Eigentum auf eine öffentlich erkennbare und demokratisch legitimierte Weise andere werden. Ich denke, das ist die Idee. Was Rawls nicht sagt, ist, dass allein das Faktum, dass Michael Schumacher immer reicher wird, schon eine Ungerechtigkeit indiziert. Er muss nur irgendwie zeigen können, dass die Bereicherung von Michael Schumacher zugleich und auch den schlechtest gestellten zusätzliche Vorteile bringt. Und zwar nicht nur, weil Schumacher zufällig freiwillig die Spendierdosen anhat und irgendwas gibt, was er nicht geben müsste, sondern weil er mittels seiner Bereicherung ja eben letztlich auch den allgemeinen Wohlstand in einer Weise bereichert, der dann den schlechtest gestellten zusätzliche Vorteile bringt.
Hm?
Die Frage 40, 60, 30, 80% Spitzensteuersatz ist eine pragmatische Frage. Im Rawlschen Framework ist nicht das von der Philosophie festzulegende, der von der Philosophie festzulegende Punkt, sondern es ist das Prinzip, also in dem Fall beispielsweise das Verteilungsprinzip des Unterschiedsgrundsatzes, das uns dann die Aufgabe stellt, diejenige gesetzliche beispielsweise Besteuerungsregel zu finden, die diesem Prinzip möglichst nahe kommt. Also wenn es so wäre, dass zum Beispiel über Anreizeffekte ein niedrigerer Spitzensteuersatz den schlechtest gestellten mehr brächte als ein höherer, dann wäre ein niedrigerer Steuersatz gerecht, nicht für sich betrachtet, sondern weil er instrumentell diesem übergeordneten Grundsatz zugutekommt. Das ist die Vorstellung. Rawls selber hat sich gerechte Institutionen, das bleibt allerdings ein bisschen skizzenhaft, so vorgestellt, dass wir uns eine Demokratie mit Eigentümerrechten vorstellen sollten, in der das private Eigentum sehr viel gleichmäßiger ex ante verteilt wäre, als wir das selbst im wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus haben. Und das dann beispielsweise über eine sehr ausgeprägte Besteuerung von Vererbungen verhindert wird, dass sich über die Generationen wieder Eigentum und Vermögen in wenigen Händen konzentrieren kann, sodass am Ende wieder Muster der Verteilung herauskommen, die die nicht mit dem Differenzprinzip übereinstimmen und die auch beispielsweise, wie Royce sagt, den fairen Wert der politischen Freiheiten gefährden, weil die besonders Vermögenden auch besonders große Möglichkeiten der politischen Einflussnahme haben können. Also so ungefähr stellt er sich das vor. Aber die entscheidende Antwort auf Ihre Frage jetzt ist eben, dass man nicht direkt an der Frage der Höhe des Spitzensteuersatzes beispielsweise die Gerechtigkeit ablesen kann, sondern dass man diese Fragen als pragmatische Fragen auf dem Hintergrund eines Grundsatzes wie des Differenzprinzips betrachten soll. Ja, und dann ist es zweitens natürlich auch richtig, dass in dem Maße, wie die Fragen konkreter werden, wir also von der sehr abstrakten Ebene der Grundprinzipien runtergehen zur Ebene der Gesetzgebung, die demokratische Fairness des Zustandekommens gleich welcher Regelungen immer wichtiger wird. Also das ist natürlich eine klassisch prozedurale Antwort auf das Problem, dass man sagt, wenn wir nicht mit letzter Bestimmtheit sagen können, welche institutionellen Regelungen genau die gerechtesten sind, dann sollten wir erst recht Wert darauf legen, dass sie auf eine faire Art und Weise zustande kommen, das heißt irgendwie demokratisch legitimieren. Naja, ich denke, die ganze Idee einer Präsumption der Gleichheit setzt voraus, dass wir uns über die Gegenstände der Verteilung einig sind. Und an genau diesem Punkt verzweigen sich ganz grundsätzlich die Wege. Nozicks Vorstellung ist, dass das einzige Gut, Grundgut der Gerechtigkeit, wenn man so reden will, dass gleich verteilt werden muss, die negative Freiheit, also die Freiheit von Ein- und Übergriffen Dritter ist. Wenn man das hat, dann ist die Frage der Verteilung privaten Eigentums, also jetzt mal den Lockschen Vorbehalt ausgeklammert, gar nicht rechtfertigungsbedürftig. Also sie fällt aus dem Raum des Rechtfertigbaren heraus. Ja? Während für Royce ja eine breitere Palette an Grundgütern den Gegenstand bildet, auf den dann die Verteilungsgrundsätze anzuwenden sind. Und wenn man also die Idee einer Präsumption der Gleichverteilung verfolgt, dann würde man eben hier auch für ein größeres Spektrum an Gütersorten eine Verpflichtung zur Rechtfertigung ungleicher Verteilung erkennen. Nozick macht das nicht. Also Kümmlicker, den ich eben schon erwähnt habe, deutet Nozicks Theorie als eine radikale Variante einer egalitaristischen Theorie, die in dem Sinn radikal ist, als sie letztlich nur die negativen Freiheiten und die entsprechenden Rechte gleich verteilt wissen will und nichts weiter. Okay. Ich will nur noch einen letzten Einwand zu Nozick erwähnen, der aber im Grunde jetzt schon in das nächste Themenfeld gehört, das ich jetzt mal überschrieben habe mit Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Und wie Sie sehen werden, geht es hier um eine Kritik an den bisher betrachteten Gerechtigkeitsvorstellungen, die man etwas vage als kommunitaristisch bezeichnen kann. Wobei Kommunitarismus ebenso wie Kommunismus den lateinischen Wortstamm von communis, von Gemeinschaft in sich enthält. Und Kommunitarismus ist, ist kein Kommunismus, ist aber ebenfalls eine stark gemeinschaftsorientierte Sichtweise in der Ethik und Moral und auch in der politischen Philosophie. Und was das im Einzelnen mit Blick auf die gerechtigkeitstheoretische Diskussion heißt, dazu will ich in wenigen Minuten mehr sagen. Jetzt aber zunächst, wie angekündigt, ein letzter Einwand zu diesem Will Chamberlain-Michael Schumacher-Beispiel. Man kann gegen Nozick noch einwenden, und manche haben das getan, dass das ganze Will Chamberlain-Beispiel ignoriert, dass unser Sportkrack überhaupt nur deswegen so reich werden kann, ja überhaupt nur deswegen seine Fähigkeiten entfalten kann, überhaupt nur deswegen so viele Zuschauer, so viel zahlende Zuschauer anzuziehen vermag, weil er von einer dichten Infrastruktur profitiert, die zusammen aus der gesellschaftlichen Arbeitsteilung hervorgegangen. Also einfache Beispiele sind hier, Will Chamberlain hatte Trainer. Die Trainer hatten eine Ausbildung. Zur Ausbildung bedurfte es bestimmter Schulen. Will Chamberlain selber hat, obwohl Schwarzer, bestimmte Schulen besucht, hat in diesen Schulen ja offensichtlich ein paar Dinge gelernt. Er wurde irgendwo zur Welt gebracht. Damit er zur Welt gebracht werden konnte, brauchte es irgendwie Kliniken, brauchte es Hebammen, brauchte es Ärztinnen und Ärzte, die eine angemessene Ausbildung hatten, damit die Leute Will Chamberlains Sporttriumphen beiwohnen können, brauchte es Rundfunk, Fernsehen, Straßen, Schienen, Stadien und so weiter und so fort. Kurz und gut, die Bereicherung des Individuums ist in eine schwer entwirrbare Weise eingewoben in ein dichtes Geflecht von Austauschbeziehungen. Das nennen wir eben gesellschaftliche Arbeitsteilung. Sodass die Kritik jetzt lautet, die Vorstellung, dass ein Einzelner sich ohne irgendwie der Allgemeinheit weiter Rechenschaft zu schulden bereichern kann durch eine Vielzahl individueller Transaktionen, ignoriert diesen ganzen Hintergrund an infrastrukturellen Leistungen und Voraussetzungen. Und jetzt ist also das naheliegende Argument, dass man etwa eine progressive Besteuerung der Einkommenszuwächse von Will Chamberlain, Michael Schumacher auch rechtfertigen kann mit den Beiträgen zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, von der ja Schumacher Chamberlain in besonderem Maße profitiert hat. Und wenn man nun weiter sagt, dass auch eine progressive Besteuerung immer noch ein Ergebnis haben wird, bei dem Herr Schumacher oder Herr Chamberlain in außergewöhnlichem Maße von seinem Talent profitiert und ihm das auch gegönnt sei, also er wird nicht dadurch arm, dass man ihm einen hohen Spitzensteuersatz zumutet, dann könnte man sagen, ist es eben nur fair, wenn jemand nach Maßgabe seiner Kräfte dazu beiträgt, dass ein Netzwerk gesellschaftlicher Beziehungen fortbestehen kann, aus dem er als ein besonders reicher, wohlhabender und auch angesehener Mensch hervorgegangen. Die Kritik ist jetzt also, Nozicks Vorstellung ist atomistisch. Und das ist eine Kritik, ist ein typisch kommunitaristischer Ausdruck. Und das ist eine Kritik, die man auch rückprojizieren kann, zum Beispiel auf John Lockes Eigentumstheorie, wobei man jetzt sagen kann, Locke hatte eine Art historische Berechtigung, eine stärker atomistische Vorstellung vom gesellschaftlichen Leben zu vertreten, als Nozick sie hat. Weil zu Lockes Zeit, die Vorstellung, dass die Gesellschaft aus lauter etwa isoliert vor sich hinarbeitenden Farmern besteht, die sich nur gelegentlich auf dem Marktplatz treffen und austauschen, noch eine gewisse, wenn auch abnehmende soziologische Berechtigung besaß. Unter heutigen Bedingungen ist aber die Vorstellung lauter isoliert vor sich hin wirtschaftender Eigentümer, die sich dann nur gelegentlich zu Austauschaktionen treffen, vollkommen weltfremd. Weil eben moderne Gesellschaften diese dichten Abhängigkeitsbeziehungen ausgebildet haben und wir alle auf eine von uns im Einzelnen gar nicht durchschaute Art und Weise an tausend Fäden der Interdependenz hängen, die, wenn sie durchtrennt würden, uns ganz schnell herunterfallen ließen. Also wir wären ganz schnell hilflos, wenn plötzlich die öffentliche Stromversorgung versagte, die öffentlichen Verkehrsmittel versagen, obwohl die Berliner hier gewisse Routinen ausgebildet haben und so weiter. Okay, also das ist ein Punkt. Im Zusammenhang damit steht etwas als Zweites. Zum Hintergrund wie auch immer gearteter Verteilungen ökonomischer, aber auch immaterieller Güter wie etwa Ansehen und Anerkennung gehören bestimmte Muster der Wertschätzung und des Respekts. Und diese Muster der Wertschätzung und des Respekts tragen beispielsweise auch unsere in der Gesellschaft jeweils vorherrschenden Auffassungen von Rechten. Rechte sind ja selbst soziale institutionelle Tatsachen. Die naturrechtliche Rhetorik erweckt so den Eindruck, ich habe ein Recht, so wie ich eine Nase habe. Der Schöpfer hat die Menschen mit unveräußerlichen Rechten begabt. Das liest sich wie, der Schöpfer hat uns allen eine Nase in die Gesichtsmitte gesetzt. Der Unterschied ist, eine Nase zu haben, wenn man das Glück hat, eine zu haben, ist eine natürliche Tatsache. Rechte zu haben, ist ein Bild dafür, dass wir im Beziehungsgefüge intersubjektiver Anerkennung bestimmter Positionen innehaben. Wir gelten als jemand, der anderen gegenüber bestimmte Dinge tun kann, ihnen etwas verkaufen kann, ihnen etwas vorenthalten kann, vor Gericht ziehen kann, jemanden zu etwas zwingen kann und so weiter. Und nun ist ein typisch kommunitaristisches, also gemeinschaftsethisches Argument, dass wir, wenn wir eine Gesellschaft mit subjektiven Rechtspositionen wertschätzen, wir das überhaupt nur verstehen können, auf dem Hintergrund dichter, werthaltiger Beziehungen, die wir zueinander eingehen. Und diese Beziehungen spiegeln wiederum gemeinsame, geschichtlich akkumulierte Erfahrungen wider. Beispiel, die Idee, dass jeder von uns ein Recht auf Religionsfreiheit hat. Also das Recht, einer Religion sich zuzuwenden, sich von ihr abzuwenden, auch gar keiner Religion zu huldigen, ist nicht zuletzt als Rechtsposition eine Konsequenz aus der Erfahrung mit den verheerenden Religionskriegen der frühen Neuzeit. Und wenn wir ein solches Recht heute dem Rest der Welt anempfehlen, tun wir das auf dem Hintergrund der Überzeugung, dass eben auch im Rest der Welt die Erfahrung der entzweienden und zerstörerischen Wirkung religiöser Gegensätze gemacht wird. So. Also würden Kommunitaristen gewissermaßen, auch wenn sie anerkennen, dass wir in liberaldemokratischen Gesellschaften leben, in denen Rechte einen hohen Rang genießen, betonen, dass die Wertschätzung der Rechte nur verständlich wird auf dem Hintergrund geteilter Deutungsmuster, die wiederum sich historisch besonderen Erfahrungen, die wir als Bürger eines Gemeinwesens ererbt haben, verdanken. Und es ist dann ja auch evident, dass wir als Deutsche in bestimmten Aspekten, zum Beispiel der Religions- oder der Meinungsfreiheit, andere Auffassungen vertreten, als die typische Amerikaner vertreten. Das hat eben etwas zu tun mit der Nazi-Vergangenheit und so weiter. Das ist also eine kommunitaristische Vorstellung. Man bettet die Idee der Gerechtigkeit und der dazu gehörenden Rechtsposition des Individuums in einen Rahmen oder auf einen Hintergrund infrastruktureller Leistungen, öffentlicher Güter und geteilter Deutungsmuster. Und diese geteilten Deutungsmuster, diese gemeinsamen Praktiken, diese infrastrukturellen Voraussetzungen tragen dann gewissermaßen unsere mehr individualistischen Vorstellungen von gerechter Verteilung. Und jetzt argumentieren kommunitaristische Autoren, etwa beispielhaft wäre hier zu nennen, der kanadische Philosoph und Politikwissenschaftler Charles Taylor, damit, dass die erste Frage der Gerechtigkeit nicht die Frage nach diesen oder jenen Verteilungsgrundsätzen ist, sondern es ist die Frage nach dem Gesellschaftsverständnis, das in den jeweils favorisierten Verteilungsvorstellungen zum Ausdruck gelangt. Und zu diesem Gesellschaftsverständnis gehört auch eine Auffassung davon, wer wir als Mitglieder einer Gesellschaft, als Angehörige einer Gesellschaft, als Mitglieder eines Gemeinwesens sind. Wenn wir uns beispielsweise als Bürger und Bürgerinnen einer rechtsstaatlichen Demokratie verstehen, verstehen wir uns substanziell anders, als wenn wir uns als Angehörige eines Gottesstaates verstünden, der insgesamt dem übergeordneten Zweck der Gottgefälligkeit gehorchen müsste. Die alten Babylonier, die alten Inkas und wen man sich so vorstellen mag, hatten mit Sicherheit andere Vorstellungen von ihrer Rolle als Mitglieder eines Gemeinwesens, als wir sie als Bürgerinnen und Bürger rechtsstaatlicher Demokratien heute haben. Das also ist eine kommunitaristische Grundüberzeugung. Geteilte Wertungen und geteilte Praktiken, über die wir öffentliche Güter bereitstellen, bilden also einen ertragenden Grund unserer Vorstellung von Gerechtigkeit. Und jede liberale Theorie, die mit individuellen Rechten anfängt, aber nichts darüber sagt, unter welchen Voraussetzungen diese Rechte überhaupt praktisch wirksam und überhaupt erst verständlich werden, eine solche Theorie ist dann buchstäblich bodenlos. Sie legt sich nicht Rechenschaft ab über ihre eigenen, nämlich kommunitären, gemeinschaftsbezogenen Voraussetzungen. Nun würden Kommunitaristen aus diesen Überlegungen schlussfolgern, dass die Suche nach gerechten Grundsätzen der Verteilung beispielsweise, also die Gerechtigkeitsfrage im engeren Sinne, nur in einer relativ engen Tuchfühlung mit den tatsächlich historisch entstandenen Überzeugungen der Menschen auch sinnvoll beantwortet werden kann. Also Kommunitaristen neigen zu der Ansicht, wir sollten uns anschauen, wie wir tatsächlich auf dem Hintergrund bestimmter Wertvorstellungen als Bürger über Gerechtigkeitsfragen urteilen. Denn nur wenn die Vorschläge von Gerechtigkeitstheoretikern, von Philosophen, in einer engen Tuchfühlung mit unseren tatsächlichen gemeinschaftlich gewordenen Überzeugungen stehen, können sie von uns als für uns verbindliche Grundsätze der Gerechtigkeit verstanden werden und sie können eine uns bewegende, motivierende Rolle spielen. Und wenn Gerechtigkeitsgrundsätze kein bloßes Glasperlenspiel sein sollen, sondern eine uns motivierende, also praktische Rolle spielen sollen, dann müssen sie eben mit unseren Überzeugungen in Verbindung bleiben. Sonst geht das nicht. Hier nun ein kleiner Einschub. Es gibt empirische Studien zu Gerechtigkeitseinstellungen und bei diesen empirischen Studien hat sich immer wieder folgendes Muster herausgebildet. Menschen treffen Gerechtigkeitsurteile, also etwa Urteile der Art, das und das ist eine gerechte Verteilung von Gut X für Y. Menschen treffen solche Gerechtigkeitsurteile, indem sie bestimmte Vorstellungen davon in Anschlag bringen, in welchen gesellschaftlichen Beziehungen sie sich jeweils befinden oder auf welche gesellschaftlichen Beziehungen ihre Gerechtigkeitsurteile anzuwenden sind. Es gibt eine verbreitete Auffassung, für die es in der Empirie eine gewisse Stütze gibt, wonach die Menschen grob gesagt drei Gerechtigkeitsgesichtspunkte immer wieder zur Anwendung bringen. Das ist erstens der Gesichtspunkt des Beitrags oder der Leistung, zweitens der Gesichtspunkt des Bedürfnisses und drittens der Gesichtspunkt der Gleichheit. Und die empirische Beobachtung ist nun, dass man grob gesprochen vor allem dann zu einem Beitragsdenken tendiert, also etwa sagt, was einem Menschen gerechterweise zusteht, hängt ab davon, was er dazu beigetragen hat, dass überhaupt eine Verteilungsmasse da ist. Wenn die Menschen ihre Beziehungen als gesellschaftliche Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil wahrnehmen, also etwa nach dem Muster von Marktbeziehungen. Wenn diese Vorstellung von Vergesellschaftung vorherrscht, werden die Menschen das Beitragsprinzip in irgendeiner Spezifizierung für das Gerechte erachten. Wenn die Menschen dagegen ihre Beziehungen stärker nach dem Muster einer Gemeinschaft im Unterschied jetzt zur Gesellschaft wahrnehmen, werden sie entweder dem Bedürfnis oder der Gleichheit den Vorrang geben und sie jeweils als gerecht ansehen. Wenn also die Menschen etwa der Ansicht sind, wir stehen ungefähr in solchen Beziehungen zueinander, wie wir es als Familienangehörige tun, dann, so ist der empirische Befund, ist ein Bedürfnisprinzip das Prinzip der Wahl. So wie Familienangehörige einander nach Maßgabe des Bedarfs beistehen sollten und nicht den gegenseitigen Vorteil berechnen, so sollten das eben auch Bürgerinnen und Bürger, sofern denn die Familienanalogie angewandt zum Beispiel auf nationale Gemeinschaften eine Berechtigung hat. Und dann schließlich das Gleichheitsprinzip. Das soll vor allem dann zum Tragen kommen, wenn wir uns als eine politische Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern verstehen. Denn wir wollen heute, dass unsere politischen Beziehungen als Bürger vom Grundsatz der Gleichheit der Rechte und Teilnahmemöglichkeiten bestimmt ist. Das sind empirische Befunde. Und wenn Sie einen Literaturtipp haben möchten, es gibt einen Theoretiker, der auf der Basis solcher Befunde eine differenzierte Gerechtigkeitstheorie zu entwickeln versucht. Das ist der in Oxford lehrende Engländer David Miller. Sein Buch über soziale Gerechtigkeit ist in Deutsch erschienen, in der Campus-Reihe, irgendwie, die Axel Honneth und andere herausgeben. Ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt. Bei Campus jedenfalls. Grundsätze oder Grundzüge sozialer Gerechtigkeit. Und Miller hat darin diese empirischen Studien und ihre Ergebnisse zusammenfassend gewürdigt und hat sie auch versucht, für die normative Theoriebildung ernst zu nehmen. Und Miller kommt damit in gewissem Sinn diesem kommunitaristischen, also von mir jetzt etwas grobschlächtig kommunitaristisch genannten Gerechtigkeitsauffassungen relativ nah. Okay, bevor ich jetzt hier weitergehe, wollen Sie dazu etwas anmerken oder nachfragen? Afghanistan ist kein arabisches Land. Ja, klar. Und das führt direkt zu der Frage, die ich jetzt ohnehin gleich aufgreifen will, wo nämlich das kritische Potenzial einer solchen Herangehensweise an Gerechtigkeit bleibt. Also der Verdacht liegt in der Tat nahe, dass man auf diese Weise zu einem Konventionalismus kommt, der in unserer Welt zugleich ein Relativismus ist, weil nun mal die konventionell eingelebten Vorstellungen von Gerechtigkeit interkulturell und auch im Laufe der Zeiten auseinanderdriften. Ja? Und man kann das offensiv so übernehmen und sagen, jawohl, wir müssen in Gerechtigkeitsfragen, jedenfalls wenn wir über Lehrformeln wie jedem das Seine hinausgehen, Relativisten sein, wir müssen das einkaufen und manche Kommunitaristen tun das. Oder man muss irgendwie versuchen, zurückzurudern, und was ich jetzt gleich zeigen will, ist, wie kommunitaristische Autoren sich des Verdachts erwehren wollen, dass ihre Orientierung an faktisch geteilten Gerechtigkeitsauffassungen zu einem unkritischen Konventionalismus wird. Und an dieser Stelle ist nun vor allem das Werk des amerikanischen Sozialphilosophen und Politologen Michael Walzer erwähnenswert. Darüber will ich jetzt ein bisschen was sagen. Denn Walzer hat zum einen eine mit den kommunitaristischen Grundüberzeugungen verträgliche Vorstellung von Kritik, von Gesellschaftskritik, dargelegt. Die ist unter dem Stichwort interpretative Kritik bekannt geworden. Und er hat zum anderen auf dieser Grundlage eine zu Rawls und auch zu Leuten wie Nozick alternative Gerechtigkeitsauffassung dargelegt in einem dickleibigen Buch mit dem Titel Spheres of Justice, zu Deutsch Sphären der Gerechtigkeit. Und Sphären der Gerechtigkeit ist eine Art gerechtigkeitstheoretische Anwendung dessen, was Walzer über das kritische Potenzial einer im weiteren Sinn des Wortes kommunitaristischen Betrachtungsweise sagt. Denn Walzer sagt, Kritik, die eine uns ansprechende und wiederum auch eine uns motivierende Rolle spielen soll, die also nicht einfach vom Mars kommt und dann bei uns unverstanden abprallt. Eine solche Kritik sollte man sich vorstellen als einen Versuch zu einer bestmöglichen Deutung unserer eigenen Ansprüche an unser eigenes soziales Leben zu gelangen. Deutung oder Interpretation ist im Grunde genommen das, was ein Kritiker braucht. Und das setzt nun voraus, dass unsere Welt der Bedeutung und der bedeutungsgetragenen Praktiken nicht einfach aufgeht in dem, was jeweils die herrschenden Kräfte für das richtige Verständnis unseres Lebens ausgeben, sondern dass sie eine Art Bedeutungsüberschuss haben. Und die Kritik kann dann diesen Bedeutungsüberschuss aufgreifen und ihn gegen die herrschenden Praktiken und ihre vorherrschende Auslegung wenden. Also jede real existierende Gesellschaft hat natürlich das Problem der ungleichen Verteilung von Deutungsmacht. In Fällen wie Afghanistan ist das offenkundig, wenn ein großer Teil der Bevölkerung und vor allem der weiblichen analphabetisch ist, wichtige Informationen gar nicht erst erhält, dann können bestimmte, zum Beispiel Priestergruppen, ihre Deutung nahezu unanfechtbar machen. Aber wir wissen natürlich, dass auch in unserer Gesellschaft mit der Kapitalkonzentration im Medienmarkt beispielsweise die Deutungsmacht nicht wirklich gleich über alle gesellschaftlichen Gruppen verteilt ist. Also darf man nicht einfach die jeweils in einer Gesellschaft dominanten Deutungen der eigenen gesellschaftlichen Grundnormen und Grundwerte mit der tatsächlich besten Deutung dieser Werte und Normen gleichsetzen. Also der Kritiker oder die Kritikerin im interpretativen Sinne Michael Walzers muss sich eine Lücke zunutze machen können, die zwischen den faktisch vorherrschenden Deutungen und Institutionalisierung Gesundheit auf der einen Seite und ihren möglicherweise besseren Deutungen und Institutionalisierung auf der anderen Seite auftut. Und das ist letztlich dann die Aufgabe einer solchen Kritik. Ein Beispiel, das Walzer selber gibt, und Walzer versteht sich als eine Art demokratischer Sozialist, ist das Demokratieprinzip. Das Demokratieprinzip in seiner engen Auslegung besagt, dass wir unsere politischen Institutionen nach Grundsätzen wie Verantwortlichkeit, Rechenschaftspflicht und gleiche Partizipationschancen bei periodisch wiederkehrenden Wahlen gestalten sollen. Walzer sagt, der dahinterstehende Grundwert ist der einer kollektiven Kontrolle über die gemeinsamen Belange unseres Lebens. Dieser Grundwert, so Walzers Argumentation weiter, kann aber unter der Bedingung einer hochgradigen Konzentration von Kapital und damit von Privateigentum an Produktionsmitteln nur noch am Leben erhalten werden, wenn wir auch das große Privateigentum an Produktionsmitteln demokratischer Kontrolle unterwerfen, beziehungsweise zugunsten gemeinsamen, genossenschaftlichen, wie auch immer, Eigentums überwinden. Also kann man unter einer Ausnutzung des interpretativen Spielraums, den uns der Gedanke der demokratischen Kontrolle gibt, so Walzer, letztlich zu sehr sozialistischen Schlussfolgerungen kommen. Sodass also, und das war das Beweisziel Walzers, eine interpretative Kritik keine zahnlose Kritik sein muss. Sie kann im Gegenteil sehr radikal ausfallen, so wie Walzer auch der Überzeugung war, dass beispielsweise der Feudalismus letztlich an immanenter Kritik zugrunde gegangen ist. Weil für den Feudalismus eine Grundnorm eines Wechselverhältnisses zwischen Schutz und Treue gekennzeichnend gewesen sei, Und dieses Wechselverhältnis aber von Seiten des Adels, also der damals herrschenden Schichten, niemals wirklich erfüllt worden ist. Oder man könnte jetzt versuchen, die revolutionären Umwälzungen im arabischen Raum ebenfalls nach dem Muster einer immanent verfahrenen Kritik zu deuten und zu sagen, dass hier die Herrschaftsschichten in einer augenfälligen und zum Himmel stinkenden Art und Weise gegen diejenigen Grundnormen verstoßen haben, auf die sie sich zu ihrer Herrschaftslegitimation selbst beriefen. So etwa ist die Idee. Nun wendet Walzer dieses Verständnis von Kritik als einer immanent bleibenden, verstehenden und interpretierenden Kritik an, indem er etwas sagt über mögliche Gerechtigkeit von Verteilung. Und eine Überlegung aus Sphären der Gerechtigkeit habe ich eben schon gestreift. Das ist die Überlegung, dass das Grundgut wirtschaftlicher Macht im Einklang mit demokratischen Prinzipien neu zu regeln wäre und dann wahrscheinlich zu sozialisieren und zu demokratisieren wäre. Walzer unterscheidet nun aber zunächst, bevor er sich im Einzelnen bestimmte Grundsätze der Verteilung vornimmt, zwei Arten gerechtigkeitsbezogener Kritik. Er sagt, Menschen, die Ungerechtigkeiten beklagen, haben oft ungefähr die folgende Vorstellung. Wir haben ein Gut, beispielsweise Geld oder politische Macht oder auch Bildung. Und dieses Gut ist in der Gesellschaft auf eine augenfällige Weise ungerecht verteilt, weil zum Beispiel einige die entsprechenden Vorteile einfach an ihre Kinder vererben können. Und das ist ungerecht. Deswegen sollte man zum Beispiel für eine Gesellschaft eintreten, die den ökonomischen Besitz möglichst gleichmäßig auf alle verteilt. Jean-Jacques Rousseau beispielsweise kann so verstanden werden, dass er sagt, damit sich ein gemeinsamer Wille einer Bürgerschaft bilden kann, muss die ökonomische Basis durch eine Gleichverteilung privaten Eigentums geprägt sein. Sonst entsteht kein gemeinsamer Wille, weil dann die Partikularinteressen dominant bleiben. Marx kann so verstanden werden, dass alles von dem Zugang zu Produktionsmitteln abhängt, das also das entscheidende Gut ist. Dieses Gut ist monopolisiert worden durch die herrschende Klasse, die Bourgeoisie und ihre privilegierten Verwalter, die Manager. Dieses Grundgut des Zugangs zu Produktionsmitteln muss zu einem Allgemeingut werden, es muss verallgemeinert werden. Der Monopolbesitz des Kapitals an diesem Gut muss also aufgebrochen werden. Verallgemeinert. Viele Kritiker, die sagen, die herrschenden Verhältnisse sind ungerecht, stellen sich vor, die Ungerechtigkeit besteht in der Monopolisierung bestimmter Güter durch bestimmte Gruppen oder Klassen. Gegen diese Vorstellung bringt Walzer nun ein Argument, das formal gesehen sehr stark an Nozick erinnert. Nozick hat ja gesagt, wenn ich, jetzt etwas vergröbert, wenn ich für eine möglichst gleichmäßige Verteilung ökonomischer Grundgüter sorgen will, muss ich einen Staat haben, der immer wieder mehr oder weniger arbiträr eingreift in das, was Leute gerade sich auf dem Tauschweg etwa erworben haben. Walzer stimmt Nozick hier in gewissem Sinne zu. Er sagt in der Tat, wenn wir uns beispielsweise vorstellen, dass das alles bestimmende Gut der Gerechtigkeit das Geld wäre, dann erreichen wir eine ungefähr gleichmäßige Verteilung dieses Grundgutes nur durch ständige Korrekturen an dem, was sich über Markttransaktionen an Verteilungsmustern ergibt. Und das hält Walzer für nicht praktikabel und nicht wünschenswert. Und er hält es vor allem deswegen nicht für wünschenswert, weil er sagt, der Preis dafür ist, dass wir die Macht des Geldes nur brechen können, indem wir uns dafür eine andere Art von Macht einhandeln, die immer übermächtiger wird, zum Beispiel die Macht staatlicher Bürokratie. Also der Versuch, die Monopolisierung oder tendenzielle Monopolisierung bestimmter Güter, ihre Sammlung in wenigen Händen, zum Beispiel in Händen der wirtschaftlich besonders Versierten, zu verhüten, der Preis dafür ist, dass wir neue Monopole errichten, mit denen neue Güter dominant werden. Und das naheliegende Beispiel ist eben das Dominantwerden des Gutes bürokratischer Verfügungsmacht, etwa im real existierenden Sozialismus. Oder ein anderes Beispiel, heute wird generell mit Hinweis auf die drohende Verfestigung sogenannter Unterschichten in unserer Gesellschaft gesagt, dass super gut für dessen möglichst gleichmäßige Zugänglichkeit wir sorgen müssen, ist Bildung. Bildung, 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 Bildung. Da ist wahrscheinlich ja auch was dran. Also nichts ist gegen einen wirklich fair geregelten Zugang zu Bildung einzuwenden. Wolzer würde aber gegen die Art und Weise, wie die Diskussion heute geführt wird, einwenden, dass hier die Gefahr besteht, Bildung zu einem dominanten Gut zu machen. Und das führt uns nicht wirklich zu einer egalitären, gleichen Gesellschaft. Warum nicht? Weil wenn Bildungszugang gleich geregelt wäre, und wenn alles davon abhängt, alle anderen Güterzugänge in unserer Gesellschaft davon, dass der Zugang zur Bildung so und so geregelt ist, weil dann einfach diejenigen zur herrschenden Klasse werden, die besonders begabt darin sind, Bildungsgüter anzuhäufen. Bildung wird dann zu einem dominanten Gut. Und es ist klar, dass die Menschen ungleich sind, wie auch immer man das im Einzelnen erklären will, über Sozialisation, über Biologie, über eine Mischung von beidem. Die Menschen sind ungleich und ein Aspekt ihrer Ungleichheit ist, dass sie zum Beispiel mit gleich welchem Schulsystem nicht gleich gut umgehen können. Also wir können uns Bildungsreformen vorstellen, wie wir wollen. Es bleibt der Umstand, dass manche Menschen von ihnen mehr profitieren werden als andere. Für Wolzer folgt daraus, dass wir uns in der Kritik an Ungerechtigkeiten nicht an dem Muster der Aufbrechung von Monopolen orientieren sollen, sondern am Muster der Verhinderung von Dominanzen. Also, wir dürfen zulassen, dass besondere Güter nach besonderen Grundsätzen verteilt werden, wenn sie das innerhalb eines Geltungsbereichs tun, auf den diese Güter zugeschnitten sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass daraus folgt, dass die Verteilung auch auf ganz anderen Gebieten, in ganz anderen Sphären der Güterverteilung determiniert wird. Also einfaches Beispiel, wenn wirtschaftlicher Erfolg zur Folge hat, dass die ökonomisch Erfolgreichen sich die politischen Entscheidungen kaufen können, die ihnen nutzen, und die Ausbildungsplätze für ihre Kinder kaufen können, damit die Kinder sich einen immer größeren Vorteil verschaffen. Wenn man sich wirtschaftlichen Erfolg durch politische Macht sichern kann, wenn man sich Ansehen, Renommee und Erfolg im Wissenschaftssystem verschaffen kann, indem man Geld investiert, dann ist etwas fundamental ungerecht, weil hier bestimmte Güter die anderen Gütersphären dominierende Rolle spielen. Und deswegen ist Wolzers Grundidee in seiner Theorie der Gerechtigkeit: Gerechtigkeit heißt, dass jedes Gut nach Maßgabe derjenigen Regeln verteilt wird, die angemessen sind für die Sphäre, in die dieses Gut hineingehört. Geld gehört in die wirtschaftliche Sphäre. Politische Macht gehört in die politische Sphäre. Wissenschaftliches Ansehen gehört in die Sphäre des Wissenschaftsbetriebes und so weiter und so fort. Und wir müssen verhindern, dass man durch Erfolg auf einem Gebiet sich Erfolg auf einem anderen verschaffen kann. Wolzer zitiert hier eine etwas lyrische Passage aus Karl Marx' ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1843-44, wo Marx etwa davon spricht, dass das Geld im Kapitalismus zum allgemeinen Kuppler geworden sei und sich also, so drückt sich Marx aus, der hässlichste Mann sozusagen die schönste Frau leisten kann und dann selber auch nicht mehr hässlich ist. Ja, so. Das findet Marx nicht gut. Das ist seine frühe Kritik am Geld, dass das Geld sozusagen alles mit allem konvertierbar macht und den Preis eben, wie Wolzer das interpretiert, der Missachtung der jeweils besonderen Bedeutung. Also Fragen der Schönheit sind in einer vernünftig eingerichteten modernen Gesellschaft andere Fragen als Fragen der Wahrheit, Fragen der Richtigkeit, Fragen der Zweckmäßigkeit, Fragen der Rentabilität und so weiter. Also man könnte auch die ganze Wolzersche Theorie als eine gerechtigkeitstheoretische Variante einer Theorie funktionaler Differenzierung verstehen. Und dann sagen, die potenzielle Stärke moderner Gesellschaften, dass sie differenziert ist, muss sich auch in den ihre Verteilungen regelnden Normen niederschlagen, Denn so können wir verhindern, dass neue herrschende Klassen entstehen. Und ein Zustand, in dem durch die Kunst der Auftrennung und des Getrenntheitens verschiedener Gütersphären eine Gesellschaft, in der auf diese Weise verhindert wird, dass sich eine herrschende Klasse herausbildet, nennt Walzer einen Zustand komplexer Gleichheit. Und sein Schlagwort ist also: Wir brauchen eine Theorie der Gerechtigkeit, die uns eine Vielzahl von Verteilungsregeln gibt, wobei die Vielzahl der Regeln der Vielzahl der gerechtigkeitserheblichen Güter entsprechen soll. Und solange jedes Gut nach Maßgabe seiner Bedeutsamkeit in seiner Sphäre verteilt wird, ist dieser Zustand komplexer Gleichheit gewahrt. So. Nun ist dieser Vorschlag natürlich, wie jeder Vorschlag, nicht unangefochten geblieben. Es gab Kritik an Walzer, nicht zuletzt von liberalen Autoren, beispielsweise vom Rechtsphilosophen Ronald Dworkin oder von dem liberalen Demokratietheoretiker Joshua Cohen und anderen. Und die Quintessenz dieser Kritik ist letztlich die folgende. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Walzer behauptet, dass er seine im Einzelnen sehr anschaulichen, erfindungsreichen, auch oft sehr intuitiv anziehenden Gerechtigkeitsprinzipien durch Interpretation der Bedeutung gewinnt, die wir diesen Gütern faktisch beimessen. Das Problem ist aber, in einer real existierenden demokratischen Gesellschaft sind alle Verteilungsprinzipien umstritten. Ein naheliegendes Beispiel: Walzer behauptet, als Amerikaner wohlgemerkt, das Gut der Gesundheit ist ein nach dem Bedarfsprinzip zu regelndes Gut. Nun wissen wir durch die heftige, affektiv besetzte Ablehnung der von Obama durchgesetzten Gesundheitsreform, wie wenig angesehen die ausschließliche Geltung des Bedarfsgrundsatzes im Gesundheitssektor der USA ist. Für Walzer ist es eine Korrumpierung der Gütersphäre der Gesundheit, wenn in ihr das Geld eine bestimmende Rolle spielt. De facto spielt aber in den USA das Geld eine bestimmende Rolle im Gesundheitssektor, solange es keine allgemeine durch Zwang durchgesetzte Pflichtversicherung für alle Bürger gibt. De facto ist also die amerikanische Bevölkerung an diesem Punkt tief zerstritten. Woher also nimmt Walzer seine Gewissheit, dass wir im Grunde alle, und er meint jetzt mit wir Amerikaner, das Bedarfsprinzip für das ausschlaggebende Regelungsprinzip im Güterbereich Gesundheit halten? Das scheint ja gar nicht mit der Empirie übereinzustimmen. Nun gibt es, sagt etwa Joshua Cohen, einer der von mir angesprochenen Kritiker von Walzer, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Wir sind interpretativ und müssen dann letztlich diejenigen Interpretationen von gerechter Verteilung als autoritativ anerkennen, die sich in der Gesellschaft faktisch durchgesetzt haben oder die Dominanten sind. Dann ist der interpretative Ansatz ein zutiefst konservativer, den Status quo bestätigender Ansatz. Das kritische Potenzial, das Walzer so weit ausreizen will, dass er zu seinem Selbstverwaltungssozialismus kommt, dieses kritische Potenzial ist dann diesem Ansatz nicht zu entnehmen. Oder aber, wir erkennen an, dass in der Gesellschaft die Interpretationen der gerechten Verteilung der verschiedenen Güter umstritten und umkämpft sind. Und wir beziehen die in der Gesellschaft an den Rand gedrängten, marginalisierten oder bisher nur von Minderheiten vertretenen Auffassungen genauso in die Interpretation ein, wie die jeweils herrschenden. Dann aber bekommen wir letztlich überhaupt keinen ganz bestimmten Grundsatz der gerechten Verteilung mehr. Der Interpretationsansatz läuft dann leer. Und das bezeichnet Joshua Cohen als das kommunitaristische Dilemma. Ein interpretativer Ansatz ist konservativ, wenn er sich den herrschenden Auffassungen anschmiegt. Er ist leer, wenn er die Auffassungen in ihrer ganzen Bandbreite erfassen will, denn diese Bandbreite ergibt kein eindeutiges Bild. So. Und ich denke, dass es sehr schwer ist für Wolzer, auf diese Kritik zu antworten. Und deswegen, wenn man jetzt nicht die ganze Theorie gleich wieder wegwerfen will, bietet sich an, dass man ihre eigentliche Stärke auf einer anderen Abstraktionsebene sieht, als auf der Ebene, auf der Wolzer seine Verteilungsvorschläge macht. Man könnte ja sagen, gut, und Wolzer selber äußert sich verschiedentlich auch so, in einer Gesellschaft, in der ein ständiger und unabsehbarer Streit über gerechte Verteilung dieser und jener Güter herrscht, mache ich als Sozialphilosoph, Kritiker, auch politischer Publizist, und all das ist Wolzer, ein paar Vorschläge. Und dann schauen wir mal, ob die Bürgerinnen und Bürger diese Vorschläge besser finden als das, was sonst im Angebot ist. So. Dann mache ich aber im Grunde nichts anderes, als dass ich mit meinen eigenen literarischen Mitteln als ein Bürger in den Streit unter Bürgern interveniere. Ich bin dann nicht irgendwie der philosophische Experte, der sagt, wie wir eigentlich denken, ich bin selber eine Partei in einem Streit. Was also kann da noch der philosophische Beitrag von Wolzers Theorie sein? Und hier hat der von mir eingangs erwähnte Charles Taylor den Vorschlag gemacht, dass Wolzers eigentlicher Beitrag zur Gerechtigkeitstheorie eben der sei, dass Wolzer deutlich macht, dass zur Verständigung über Gerechtigkeit vorgängig gehört, dass wir uns über die Natur der gesellschaftlichen Beziehungen verständigt haben, auf die hin wir Gerechtigkeitsgrundsätze suchen. Also, die erste Frage im Gerechtigkeitsdenken ist nicht, wie verteilen wir dies und das? Die erste Frage ist, wie verstehen wir uns als Mitglieder welcher Arten von Gesellschaft? Und hier nun wird deutlich, dass Wolzer im Grunde genommen sagt, wir sollten uns zunächst einmal als freie und gleiche Bürgerinnen und Bürger einer demokratischen Gesellschaft verstehen. Und jetzt kann man sagen, dass die Plausibilität seiner Verteilungsvorstellungen davon abhängt, ob sie diesem Selbstverständnis Bürgerin oder Bürger einer Demokratie zu sein, gerecht wird. Man könnte also zum Beispiel sagen, für eine Verteilung von Gesundheitsgütern nach dem Bedarfsprinzip spricht, dass das eine faktische Voraussetzung für effektive bürgerschaftliche Gleichheit ist. Für eine Demokratisierung ökonomischen Besitzes, eine demokratische Kontrolle von Eigentumskonzentration und einen Abbau dieser Eigentumskonzentration spricht, dass wir sonst Gefahr laufen, die politische Gleichheit unter Bürgern zu verlieren zugunsten einer Geldherrschaft und so weiter und so fort. Und Wolzer selber sagt in seiner Theorie der Gerechtigkeit, unter den verschiedenen von ihm betrachteten Gütern der Verteilung gibt es ein wesentliches, ein grundlegendes Gut, das nennt er politische Mitgliedschaft. Und er sagt, dieses Gut der politischen Mitgliedschaft ist eben aus genau dem Grund das Grundlegende, weil von seiner Zugänglichkeit abhängt, dass wir zu allen möglichen anderen Gütern und der Diskussion über ihre gerechte Verteilung Zugang haben. Man könnte also sagen, die eigentlich bei Wolzer im Hintergrund stehende Überzeugung ist, dass Gerechtigkeit mindestens verlangt, dass alle Menschen so wenigstens einer politischen Gemeinschaft Zugang haben, in der sie effektiv darüber mitentscheiden können oder jedenfalls mitreden können, wie welche Güter im Besonderen zu verteilen sind. Man könnte auch sagen, Wolzer argumentiert, dass wir hinreichend dichte, inhaltlich gehaltvolle Gerechtigkeitsvorstellungen nur bekommen im Bezugsrahmen politischer Gemeinschaften, in denen wir Mitglieder sein müssen, um eine Stimme, um eine Möglichkeit des uns Einbringens zu besitzen. Und so kann man dann, also von diesem Ideal gleicher effektiver Mitgliedschaft her, vielleicht Wolzers egalitäre, demokratisch-sozialistische Vorstellungen verstehen und bis zu einem gewissen Grad auch gutheißen. Das ist aber etwas anderes, als zu sagen, wir gucken, wie die Leute faktisch die Güter deuten und bringen das zur Sprache. Denn das scheint uns nicht sonderlich weit zu führen. Okay. Bevor ich jetzt abschließe, also wie gesagt, ich würde Sie bitten, wann immer Sie es zeitlich einrichten können, bis kurz vor zwei auszuharren, dann mache ich Schluss. Bevor ich da jetzt noch ein paar Sätze zu John Rawls eigene Antwort auf diese Art von Kritik sage, gibt es schon eine Wortmeldung und Sie können jetzt noch mal Kommentare und Fragen einschieben. Ja, das könnte man argwöhnen. Ich denke, dass Walzers Antwort ist, dass wir von dem Grundgut der politischen Mitgliedschaft vor allem in einer sogenannten Zivilgesellschaft Gebrauch machen. Also als Bürgerinnen und Bürger, die gleichen Zugang zu öffentlichen Foren, zu öffentlichen Orten der Auseinandersetzung haben. Und dass in diesem Sinne der gleiche Zugang zu einer Zivilgesellschaft miteinander diskutierender und streitender Bürger ein Gut höherer Ordnung ist. Also es ist nicht ein gewöhnlich zu verteilendes Gut, das dann Gefahr läuft, andere Güter zu kolonisieren, sondern es bildet eine Art Rahmen und Raum, um über gleich welche Verteilung zu reden. Und dann bei dieser zivilgesellschaftlichen Deutung des Grundguts politischer Mitgliedschaft soll eben die Gefahr, dass dann ein Gut die anderen dominiert, irgendwie vermindert sein. Also was natürlich dann für Walzers Theorie absolut zentral wird, sind Fragen, wie gehen wir mit Flüchtlingen, mit Staatenlosen, mit sogenannten Illegalen um? Ja, also diese ganzen Fragen, also die buchstäblich Grenzfragen politischer Zugehörigkeit und Mitgliedschaft, werden dann in der Tat für seine Theorie absolut zentral. Und er sagt dazu auch, ja, ich würde das im Ergebnis auch so sehen. Aber bis zum gewissen Punkt kann man Walzer vielleicht hier auch folgen. Also man könnte ja sagen, der Feudalismus entstand aus der Idee heraus, dass Menschen ein Bedürfnis nach Schutz haben, dass ihnen zum Beispiel bestimmte Kriegsherren, Ritter etwa, in besonderem Maße befriedigen konnten. Und nun haben diese Ritter also mit einer Art impliziter Zustimmung der Machtunterworfenen eine bestimmende Rolle gespielt, weil sie den Machtunterworfenen im Gegenzug eben Sicherheiten boten. Nun hat sich daran angeknüpft ein System der Vererbung von Privilegien. Und dieses System der Vererbung von Privilegien hat sich in dem Maße als hohl und ungerechtfertigt herausgestellt, wie man eben erkennen musste, dass die Kinder und Kindeskinder eines tüchtigen, streitbaren Rittersmannes nicht unbedingt selber tüchtige, streitbare Rittersmänner waren, sondern vielleicht dekadente Fettsäcke. So ungefähr ist der Gedanke. Und die Kritik ist eine Radikalisierung aus solchen Einsichten. Das ist natürlich lange nicht die ganze Geschichte, aber so ungefähr stellt sich Walzer das vor. Und analog die jetzt im arabischen Raum aufbrechenden, Gott sei Dank, wie ich denke, trotz aller Gefahren aufbrechenden revolutionären Bestrebungen, die alten Säcke, politisch korrupten und unfähigen Herrscherklicken endlich beseitigen wollen, lassen sich vielleicht auch verstehen als anknüpfend an die Legitimationsideologien dieser Herrscherklicken. Also sie sorgen für Stabilität, sie sorgen für Rechtssicherheit, sie ermöglichen wirtschaftliches Wachstum, sie tun das in Einklang mit den Grundnormen des Islam. Und was tun sie stattdessen? Alles Mögliche. Nur eben nicht das. Also so ist die Idee. Ich bin aber wie du der Überzeugung, dass eine solche immanente Kritik an enge Grenzen stößt und sicher nicht die ganze Bewegung der Kritik, ihr ganzes überschießendes Potenzial wirklich erklären kann. Okay, nur noch einige Worte zu Rawls. Ich will das relativ knapp machen. Der entscheidende Punkt, auf den es mir jetzt ankommt, ist der. Rawls selber kann in seinen späteren Schriften seit den 80er Jahren, insbesondere seit Ende der 80er Jahre, so verstanden werden, als habe er auf einen zentralen Punkt der kommunitaristischen Kritik zustimmend geantwortet. Und das ist der Punkt, dass man eine Gerechtigkeitstheorie nicht im luftleeren Raum formulieren und dann erst sekundär auf bestimmte Gesellschaften anwenden kann, sondern dass man eine Gerechtigkeitstheorie von vornherein in Tuchfühlung mit einer bestimmten geschichtlich gewordenen Gesellschaft entwickeln muss. Und das dazu gehört, ein bestimmtes Verständnis von Mitgliedschaft in einer bestimmten Art von Gemeinwesen. Und Rawls selber sagt in seinem späteren Werk, und hier ist das Hauptwerk sicherlich Politischer Liberalismus von 1993, glaube ich, dass eine Theorie der Gerechtigkeit wie seine eigene im Grunde immer schon verstanden werden musste, als eine Antwort auf eine Frage, wie sie sich uns als Bürgerinnen und Bürger rechtsstaatlicher Demokratien stellt. Und diese gesellschaftsrelative Grundfrage der Gerechtigkeit stellt sich Rawls zufolge ungefähr so. Wie können Menschen in gegenseitig vorteilhafte Beziehungen der Zusammenarbeit kommen, die ihr ganzes Leben miteinander teilen und auch über Generationen hinweg ihre Güter weitergeben und die sich dabei zugleich als freie und gleiche Bürger anerkennen sollten. Es gibt hier also zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der eines generationenübergreifenden Systems der Zusammenarbeit. Der zweite Aspekt ist der der bürgerschaftlichen Freiheit und Gleichheit aller. Zu diesem zweiten Aspekt gesellt sich nun Rawls zufolge in jeder modernen Gesellschaft ein dritter. Und das ist der Aspekt, den Rawls das Faktum des weltanschaulichen Pluralismus nennt. Rawls sagt nämlich, moderne Menschen stehen vor der besonderen Aufgabe, dass sie ihre kooperativen und ihre bürgerschaftlichen Beziehungen auf eine faire Weise gestalten müssen, obwohl sie weltanschaulich ganz vieles voneinander trennt. Das nennt er eben das Faktum des Pluralismus. Dieses Faktum drückt sich eben darin aus, dass manche Leute dieser, andere jener Religion anhängen, dritte gar keiner, dass auch die Versuche mit Mitteln der Philosophie den Streit der Weltanschauung zu befrieden allesamt gescheitert sind. Also es gibt heute genauso Kantianer, Neokantianer wie Lockeaner, Neolockeaner, Mill-Anhänger, Utilitaristen oder so komische Leute wie mich, wie es das vor 200, 300, 400 Jahren auch gab. Und es ist nicht zu sehen, dass man, sei es auf der Basis von Religion und Sitte oder selbst auf der scheinbar reflektierteren Basis von Philosophie, einer definitiven Einigkeit auch nur in Grundfragen des Lebens näher gekommen. Nun könnte man sagen, naja, lasst uns weiter versuchen. Rawls ist allerdings der Überzeugung, dass wir davon ausgehen sollten, dass das Faktum des Pluralismus ein dauerhafter Umstand, mit dem wir in modernen Gesellschaften leben müssen, ist. Er wird nicht verschwinden. Und dazu sagt Rawls, dass eben nicht alle Meinungsverschiedenheiten, die heute die Menschen auf einer sehr tiefen Ebene voneinander trennen, jemals durch ausschlaggebende gute Gründe aufgelöst werden können. Rawls spricht davon, dass es die Möglichkeit einer vernünftigen Nichtübereinstimmung gibt und er ist wohl der Ansicht, dass diese Möglichkeit umso größer ist, je tiefer und weltanschaulich umfassender die Fragen werden, um die es dabei geht. Und das hat so mit so Umständen zu tun, wie dass die Begrifflichkeiten, in denen wir unsere Meinungsverschiedenheiten austragen, Wahrheiten aufweisen, ausfransende Ränder. dass wir uns dabei auf Belege, auf Evidenzen stützen, die unterschiedlich gedeutet und unterschiedlich gewichtet werden. Dass das, was mir als gutes Argument einleuchtet, etwas mit meinem lebensgeschichtlichen Hintergrund zu tun hat und der lebensgeschichtliche Hintergrund anderer Bürgerinnen und Bürger anders ist als meiner. Und wenn man diese Dinge insgesamt ernst nimmt, nimmt man ernst, was Rawls die Bürden der Urteilskraft, Burdens of Judgment nennt. Und er sagt nun, ein vernünftiger Mensch ist daran zu erkennen, dass er diese Bürden der Urteilskraft auf sich nimmt. Und dann wird er erkennen, dass gerade in so Fragen wie, soll ich ein Dawkinscher, darwinianischer Atheist sein? Oder soll ich ein Ratzinger-Typ sein? Oder ein Agnostiker wie ich oder ein vernünftiger Buddhist oder ein vernünftiger Moslem oder eine vernünftige Jüdin, dass es in Fragen dieser Art wahrscheinlich nie definitive Antworten oder Knockdown-Argumente geben wird. Umgekehrt kann man nun mit Rawls sagen, ein Fundamentalist ist formal gesprochen daran zu erkennen, dass er die Bürden der Urteilskraft abtut. Und sich also darauf versteift, dass es die eine richtige Antwort geben muss, auch auf Gebieten, auf denen es sie bei vernünftiger Betrachtung nicht geben wird. Rawls will damit nicht sagen, dass etwa der Ratzinger aufhören sollte, seine Lehre für wahr zu halten. Dann würde er nämlich aufhören, katholisch zu sein. Das ist für einen Papst ein Problem. Der Ratzinger soll nur aufhören zu meinen, dass das, was er für wahr hält, auch von jedem anderen redlich denkenden Menschen guten Willens für wahr gehalten werden muss. Das, nur das, sagt Rawls, sollen wir aufhören anzunehmen. Und die Annahme, die Übernahme der Bürden der Urteilskraft ist nun Rawls zufolge die Voraussetzung dafür, dass wir in einer fairen Art und Weise als freie und gleiche Bürger in dauerhafte Beziehungen der Kooperation eintreten können. Also sprich, die Grundfrage der Gerechtigkeit für uns moderne Menschen angemessen beantworten können. Rawls versteht nun in seinen späteren Arbeiten seine Gerechtigkeitstheorie, an der er inhaltlich nicht so viel ändert, dass ich darauf jetzt im Einzelnen eingehen will, als eine Antwort auf dieses Faktum des Pluralismus für Gesellschaften bestehend aus freien, gleichen und zur Kooperation verurteilten Bürgern. Und er sagt, die Gerechtigkeitsvorstellung muss selbst so dargelegt werden können, dass sie nicht schon die Eierschalen einer ganz bestimmten Weltanschauung mit sich trägt. Oder wenn sie das tut, dann muss sie jedenfalls imstande sein, diese Eierschalen auch abzustreifen. Sie muss freistehend, wie Rawls sagt, begründet sein. Eine solche freistehende Begründung ist eine Begründung, in die möglichst wenig weltanschaulicher Input eingeht. Eine Begründung, in die also nicht zum Beispiel die sehr spezielle philosophische Begrifflichkeit der kantischen Autonomie- und Würdevorstellung einfließt. Oder die sehr spezielle Begrifflichkeit von John Lockes Eigentumstheorie oder von John Stuart Mills perfektionistischem Ideal einer liberalen Gesellschaft oder was auch immer. Und dann sagt Rawls, wenn eine solche freistehend dargelegte Gerechtigkeitstheorie, etwa bestehend aus seinen eigenen Gerechtigkeitsgrundsätzen im Raum steht, ist sie ein Angebot, das Bürgerinnen und Bürger aus ihren jeweiligen weltanschaulichen Sichtweisen heraus prüfen können. Und das Ziel ist, dass alle Bürger die vernünftigerweise vertretbare Sichtweisen mitbringen, sich an bestimmten Punkten der Gerechtigkeitstheorie treffen können. Und diesen Treffpunkt der jeweils vernünftigerweise vertretbaren Sichtweisen bezeichnet Rawls als einen übergreifenden Konsens, einen overlapping Konsensus. Und seine Hoffnung ist jetzt einfach, dass seine Gerechtigkeitsgrundsätze den Inhalt eines solchen overlapping Konsensus bilden. Also die Vorstellung ist, ich bin ein Katholik und habe als Katholik bestimmte Vorstellungen davon, warum alle Menschen eine Würde haben und deswegen gleich sind. Und nun macht der Rawls einen Vorschlag, wie, nach welchen Grundsätzen die Gesellschaft eingerichtet sein soll, um als gerecht zu gelten. Nun kann ich als Katholik, wenn ich weiß, dass ich meinen Katholizismus nicht allen meinen Mitbürgern überstülpen darf, mir die Frage stellen, ob ich diese Grundsätze der Gerechtigkeit mit meiner vernünftigen katholischen Überzeugung in Einklang bringen kann. Also, und vernünftig ist die katholische Überzeugung einfach genau dann, wenn sie unter Beachtung der Bürden der Urteilskraft vertreten wird und nicht unter Missachtung dieser Bürden. Ich würde dann zum Beispiel sagen, für mich ist das Differenzprinzip eine gute Konkretisierung der allgemeinen christlichen Idee der Nächstenliebe. Oder ich würde als weltanschaulicher Sozialist sagen, für mich ist das Differenzprinzip eine gute Veranschaulichung und Konkretisierung der Idee demokratischer Solidarität und Gleichheit oder sowas. So ist ungefähr die Idee. Also Rawls meint, wir sollten uns vorstellen, dass wir von verschiedenen weltanschaulichen Ausgangspunkten aus, zwischen denen keine schlussendlich entscheidende Argumentation möglich ist, jeweils anschauen, ob ein bestimmter, unabhängig von all diesen Lehren entwickelter Vorschlag zur Gerechtigkeit aus den jeweiligen Lehren heraus Zustimmung verdient oder nicht. Und dann hat die Gerechtigkeitstheorie das erforderliche Maß an Unterstützung. Sie ist dann Inhalt eines Overlapping Consensus. Und was Rawls nun, um die Hoffnung, dass es eine solche Einigkeit geben kann, zu untermauern, für sich in Anspruch nimmt, ist einfach, dass seine Gerechtigkeitstheorie diejenigen Grundüberzeugungen zuspitzt, konkretisiert, mit Schärfe, mit Trennschärfe versieht, die bereits der de facto geteilte Fundus unserer politischen Kultur und ihrer Ablagerung in Verfassungstexten, Rechtsinterpretationen und so weiter ist. Also in diesem Punkt würde ich sagen, muss man einfach Rawls als einen kommunitaristischen Liberalen verstehen. An diesem Punkt sagt er klarerweise, ja, ich lasse mich auf die kontingente Entwicklung meines besonderen Gemeinwesens ein, die hat zu bestimmten Grundüberzeugungen bürgerlicher Freiheit und Gleichheit geführt. Diese Grundüberzeugungen finden ihren Niederschlag zum Beispiel in Urteilen des Supreme Court, des amerikanischen Verfassungsgerichts, in den autoritativen oder dominierenden Auslegungen, ganz ähnlich wie Wolzer, also ist auch hier die Interpretation jetzt zu einer zentralen Übung des Gerechtigkeitstheoretikers geworden. Und ich beziehe mich nun in meinem Konkretisierungsvorschlag dieser Überzeugung unserer Freiheit und Gleichheit im Grunde auch auf nichts mehr als auf diesen politisch-kulturellen Traditionsfundus. Okay, ich will daran in der nächsten Vorlesung ganz knapp anschließen, was man gegen diese Überlegungen einwenden kann. So viel jedenfalls für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und machen Sie es gut. Bis dann.